Genau, warum breiten sich gewisse Tiere in fremden Ökosystemen eigentlich so gut aus?
Das ist eine gute Frage. Also da gibt es verschiedene Theorien drüber. Zum einen muss man sagen, dass natürlich, also das gilt ja nicht nur für Tiere, sondern auch für Pflanzen, aber viele Tiere werden auch vermehrt, also nicht nur einmal, sondern häufiger in Regionen ausgebracht. Also da kommt der erste Faktor hinzu, dass also die häufiger die Chance haben, sich zu etablieren. Und dann gibt es zum Beispiel Theorien, dass diese Tiere, die von woanders kommen, wenn wir jetzt mal bei Tieren bleiben, zum Beispiel in den neuen Regionen keine Feinde haben. Also die Feinde sind halt nicht mitgebracht worden, jedenfalls in allermeisten Fällen nicht oder in vielen Fällen nicht, und haben dann sozusagen keine Gegenspieler. Das ist eine der möglichen Theorien. Und es gibt noch andere Beispiele, dass die Arten dann vielleicht aufgrund von evolutiven Faktoren besser angepasst sind. Und manche Arten sind auch in ihren heimischen Gebieten weit verbreitet und dann haben also viele Merkmale, die sie anpassungsfähig machen und dann auch in den neuen Regionen erfolgreich sich ausbreiten können.
Und wie kommen diese Tiere von so weit weg jetzt an andere Teile der Welt? Also werden die dann irgendwie mitgenommen oder ausgesetzt und es waren ehemalig Haustiere und haben sich vermehrt?
Einer der häufigsten Ausbreitungswege ist tatsächlich das mit Absicht ausbringen, also ehemalige Haustiere, das kennt man von Reptilien, aber auch bei Säugetieren sehr häufig der Fall. Bei Pflanzen zum Beispiel waren das früher sehr oft botanische Gärten und mittlerweile sind das auch viel oft Zierpflanzen, die also in Gärten stehen und dann über den Gartenzaun quasi ausbüchsen, wenn man das so sagen kann. Aber es sind auch ganz viele sozusagen Hitchhiker, also Pflanzen und Tiere, Organismen, also auch Mikroorganismen, die mit Waren und Gütern, die wir jeden Tag auf der ganzen Welt transportieren, reisen und sich dann dort irgendwie etablieren und ausbreiten. Also ganz viele verschiedene mögliche Ausbreitungswege. Und man weiß zum Beispiel heutzutage auch, dass Straßen und Wasserwege Ausbreitungswege sind und Flugzeuge, Schiffe mit Containern etc.
Der Nutria, den ich ja gerade angesprochen hatte, ist ja nur ein Beispiel für invasive Arten. In den Everglades in Florida wurden 1979 einer der ersten dunklen Tigerpythons gefunden. Ursprünglich lebte diese Schlange in weiten Teilen Südostasiens und ist vor dem Aussterben bedroht. In den Everglades gilt sie als Pflege und viele Wissenschaftler und Naturschützer sehen den dunklen Tigerpython als Bedrohung an. Woran liegt das?
Ja, also bei der Python ist das tatsächlich, die Ausbreitung des Pythons in den Everglades war als ausgesetztes Haustier und dann gab es da auch mal einige Stürme, die dann in einem der größten Haustierhandlungen haben die verwüstet und da sind die Pythons auch ausgebüxt, also gab es verschiedene Ausbreitungswege und dann ist die Python tatsächlich eine sehr große Schlangenart, die in den Everglades beste Voraussetzungen hat. Also das Wetter passt genau ähnlich wie das Wetter, wo sie herkommt, aus Südostasien. Und dann ist es eine sehr anpassungsfähige Art. Dann findet sie keine heimischen Gegner und Gegenspieler. Das Habitat passt einfach perfekt und findet die besten Voraussetzungen, hat sich dort etabliert und findet genug Nahrung. Es ist eine Art, die also auch jagt aktiv und da passt es in Everglades am besten. Und dann führt es dazu, dass sie sich dann langsam ausbreitet. Und sie wurde erst sehr spät entdeckt als solches, da war sie schon sehr stark verbreitet, ist halt ein großes Wildnisgebiet und erst sehr spät hat die Naturschutz- und Umweltbehörden reagiert und angefangen, die Art zu managen und zu bekämpfen.
Invasive Arten, finde ich, klingt so ein bisschen so immer nach, ja, tut irgendwie in einem Ökosystem nicht gut, aber gibt es auch positive Beispiele für invasive Arten?
Also so wie Sie es jetzt formuliert haben, nicht, denn invasiv heißt immer negative Auswirkungen, ökologische und oder ökonomische Auswirkungen, aber der größte Teil der eingeschleppten Arten oder der bei uns nicht heimischen Arten hat überhaupt keine Auswirkungen oder von denen wir zumindest nicht wissen. Also nur wenige Prozentzahlen der Arten, die bei uns sich etablieren, haben überhaupt negative Auswirkungen. Also der allergrößte Teil von dem wissen wir gar nicht, dass sie Auswirkungen haben, beziehungsweise wissen wir nicht, dass sie negative Auswirkungen haben, und positive Beispiele gibt es auch. Zum Beispiel der Sommerflieder, der kann zum Teil in manchen Regionen steht er in größeren Beständen und kann vielleicht dann in dem Falle auch ein paar Arten, die dort vielleicht vorher gewachsen haben, verdrängen, aber nicht zum Aussterben führen. Aber eigentlich ist der Sommerflieder eher ein positives Beispiel, ist ein Nektarspender, jedenfalls hier bei uns in unseren Breitengraden. In anderen Breitengraden kann es aber sein, dass er zum Beispiel Bestäuber bei sich anzieht und dann bei anderen Arten fehlen dann die Bestäuber. Aber es gibt auch Arten, gerade bei Pflanzen, die dann Nahrungsspender für viele andere Arten sind, für Vögel, deren die Früchte dann vielleicht gegessen werden. Und bei Tieren zum Beispiel gibt es natürlich auch Tiere, die von anderen Tieren wieder konsumiert werden etc. Also es gibt auch Beispiele, wo diese Arten im Ökosystem keine negativen, sondern zum Teil auch positive Auswirkungen haben. Von den allermeisten wissen wir das aber gar nicht.
Welche Maßnahmen werden denn gegen invasive Tierarten beschlossen?
Also fangen wir mal auf der EU-Ebene an. Die EU hat jetzt tatsächlich gerade jetzt vor ein paar Tagen die Liste, die es jetzt seit 2014 gibt, eine Liste mit den invasiven Arten, die europaweit zu beobachten und zu managen sind, hat die Liste erweitert. Jetzt sind genau 88 Arten auf der Liste. Und das ist also eine bindende Liste für alle EU-Länder, diese Arten zum einen zu monitoren, also zu beobachten, wo sind die, welchen, wie viele sind wo, jetzt mal auf einer nationalen Ebene, nicht Individuen zählen. Und wenn diese Arten einen bestimmten Invasionsstatus haben und noch zu managen sind, dann müssen die auch gemanagt werden. Also zum Beispiel ein Punkt ist, es dürfen zum Beispiel keine Waschbären mehr als Haustiere verkauft und gehandelt werden. Das war lange Zeit nicht der Fall, deswegen haben viele Menschen Waschbären als Haustiere gehabt. Das darf jetzt nicht mehr sein. Der Verkauf und die Zucht ist außerhalb von Zoos nicht mehr erlaubt, also für Privatmenschen. Dann ist der Waschbär, ich bleibe mal bei dem Waschbär, ist eine Art, die ich jetzt ganz gut kenne, in den Ländern, wo der Waschbär sich noch nicht etabliert hat, wie zum Beispiel in Spanien oder in Italien, ist sobald dort Vorkommen mitbekommen werden, muss das Land oder die Behörden müssen die aktiv den Waschbär managen, das heißt in dem Fall jagen und fangen und töten, denn wir wissen, dass der Waschbär in anderen Regionen zum Beispiel, soweit wir das sehen können, höchstwahrscheinlich negative Auswirkungen hat. Also es gibt sozusagen bindende Regularien von der EU-Ebene, die dann auch auf den Länderebenen umgesetzt werden.
Ja, um gleich bei dem Waschbär zu bleiben, der ist ja nun auch ein Problem für uns Menschen, also weil es gibt ja nun auch Geschichten, dass Waschbären Kinder auf Spielplätzen angegriffen haben und so weiter.
Also die Geschichten kenne ich jetzt nicht, aber das kann schon sein. Es ist ein Wildtier, der mittlerweile fast überall vorkommt und auch, ich sage jetzt mal so, wie man jetzt auch vom Nutria in Halle, ich wohne auch in Halle, da wurden ja auch schon Menschen beim Nutria-Füttern gebissen. Das sind Wildtiere, das sind keine Haustiere, das sind keine possierlichen kleinen Kuscheltiere, die gerade der Waschbär neigt. Um mal wieder zum Waschbär zu kommen, neigt dazu, in Städten sich wohlzufühlen und sich auch dort sehr stark auszubreiten und zu etablieren, weil dort ist das Futter, dort ist das Nahrungsangebot besonders gut und da kann es natürlich zu Konflikten mit Menschen kommen, dass wir auch jetzt, sage ich mal, mit dem bei uns heimischen Wildschwein, was auch mittlerweile zur Verstädterung neigt. Das kann passieren, das sind aber, glaube ich, eher Einzelfälle, wenn Menschen und Tiere, sage ich mal, nicht den nötigen Abstand halten. Es sind immerhin noch Wildtiere und der Waschbär ist ein Raubsäuger, der kann also auch wirklich sich wehren.
Und inwieweit ist der Tierhandel eine Ursache für invasive Arten?
Bei Reptilien ist es der wahrscheinlich größte Ausbreitungsweg für Reptilien auf der Welt. Also in Deutschland passiert das immer wieder. Jetzt habe ich letztens wieder einen Kollegen gesehen, der in der Saaleaue eine Schmuckschildkröte gesehen hat. Also das sind dann oft Tiere, die die Menschen gehabt haben und dann vielleicht nicht mehr halten konnten oder die den Menschen zu groß wurden. Und ganz oft ist es leider so, dass dann die Menschen diese Tiere aussetzen, was natürlich auch eine Tierwohlgefährdung ist, denn viele dieser Arten schaffen es nicht zu überleben und sterben. Aber einige schaffen es dann doch und etablieren sich. Also gerade bei Reptilien ist zum Beispiel der Zoohandel oder der Mensch, der dann damit nicht gut umgehen kann, ein wichtiger Ausbreitungsweg.
Und noch zum Abschluss, gibt es jetzt irgendwelche Maßnahmen, die noch beschlossen werden, vielleicht auch gegen invasive Arten? Oder wie kann man mit dem, ich will irgendwie gerade nicht sagen Problem, weil ich glaube, das ist die falsche Formulierung, aber wie können wir mit der Situation irgendwie umgehen?
Ja, also der eine Weg ist natürlich einfach, die Ausbreitungswege besser zu managen. Also es gibt zum Beispiel für den Marienbereich gibt es mittlerweile Möglichkeiten, dieses Ballastwasser zu behandeln. Und zum Beispiel ist es jetzt so, dass die Schiffe das Ballastwasser nicht mehr in den wärmeren Häfen auslassen dürfen, sondern müssen das weit draußen auf dem Ozean auslassen. Und dann führt das in allermeisten Fällen dazu, dass die Arten, die aus anderen klimatischen Regionen kommen, sich in den Gewässern außerhalb der Häfen, die ein anderes Klima haben, dann die überleben dann nicht. Also sagen wir jetzt mal, wenn ein Schiff mit Ballastwasser, wo das halbe Schiff voll ist mit großen Wasserinhalten, da sind natürlich auch ganz viele Arten drin und die aus Mittelmeer kommen, warm und dann irgendwo im Atlantik, in den Atlantikhafen kommen, dann lassen die vorher das ganze Ballastwasser aus und dann sterben die Tiere. Also es gibt Management, diese Ausbreitung und die Etablierung zu minimieren und dann zum Beispiel sowas, was ich gesagt hatte, dass der Handel von bestimmten Arten nicht mehr erlaubt ist. Es gibt in den Pflanzenmärkten und einige Arten, die nicht mehr erlaubt sind zu handeln, weil man weiß, dass die besonders invasiv sind. Früher, also ein anderes Beispiel, um noch ein Beispiel zu nennen, gab es zum Beispiel diese Bälle, wo Nahrung, wo die Samen drin sind für die Vögel im Winter, also diese Samenbälle für die Vögel, und da waren zum Beispiel bestimmte Samen drin von einer Pflanzenart, die sich überall ausgebreitet hat, und da hat man dann gehandelt und hat gesagt, diese Samen dürfen da nicht mehr mit rein, das ist eigentlich eine gute Nahrungsquelle, aber die hat man verboten, in diese Samenbälle mit einzuführen. Also es gibt, sofern es möglich ist, agiert die Politik, aber an bestimmten Stellen ist das, gibt zum Beispiel immer noch Pflanzen, die auch im Handel sind, von denen man weiß, dass sie invasiv sind, die sind noch nicht verboten. Also es gibt Möglichkeiten zu machen, aber es gibt auch noch viele Dinge, die man noch machen kann.